D-Radio Wissen. Update.
Frau Tschäpel läuft auf eine Verurteilung heraus. So bewerte ich die Verhandlungen die letzten 127 Tage. Und man kann das so verstehen, dass aus ihrer Sicht jetzt die Reißleine gezogen wird.
Das sagt Mehmet Daimar-Güler, einer der Vertreter der Nebenklage. Der NSU-Prozess wackelt, weil die Hauptangeklagte Beate Tschäpe neue Anwälte will. Heute sollte sie eigentlich dem Gericht dafür eine Begründung vorlegen, allerdings lässt diese weiter auf sich warten. Die neuesten Entwicklungen im NSU-Prozess sind das Topthema hier im Update. Ich bin Jakob Müller, guten Abend.
Update.
Im NSU-Prozess hat das Oberlandesgericht in München heute die Frist verlängert, in der Beate Tschäpe erklären muss, warum sie nicht mehr mit ihren drei Pflichtverteidigern zusammenarbeiten möchte. Eigentlich sollte sie das bis heute Nachmittag machen, jetzt hat sie aber bis einschließlich morgen Zeit, ohne eine neue Uhrzeitangabe. Das heißt, dass die Erklärung von Tschäpe auch erst morgen am späten Abend bei Gericht eingehen kann. Prozessinsider in München gehen davon aus, dass es frühestens am Dienstag eine Entscheidung gibt und dann klar wird, ob Tschäpe neue Anwälte bekommt. Gerichtsreporter Thies Maaßen weiß mehr.
Die juristischen Hürden für einen Austausch der Pflichtverteidiger sind hoch. Eine Sprecherin des Münchner Oberlandesgerichts erklärte heute, ihr sei kein Fall bekannt, in dem einem entsprechenden Antrag eines Angeklagten stattgegeben wurde. Theoretisch hat das Gericht drei Möglichkeiten. Es könnte den Antrag ablehnen, es könnte einzelne Verteidiger Tschäpes austauschen lassen oder gar alle. Letzteres ist allerdings extrem unwahrscheinlich, denn dann stünde der komplette Prozess auf der Kippe, da es kaum wahrscheinlich ist, dass sich neue Verteidiger binnen kürzester Zeit ausreichend in das Verfahren einarbeiten können.
Über die Gründe für Tschäpes Wunsch nach neuen Verteidigern kann also weiter nur spekuliert werden. Beobachter glauben, dass Tschäpe nicht mehr mit der Schweigestrategie der Anwälte einverstanden ist. In den 128 Verhandlungstagen hat sie bis jetzt nicht ein Wort gesprochen. Allerdings soll es Themen geben, zu denen sie sich wohl auch äußern würde. Im NSU-Prozess wurde zuletzt ein Neonazi als Zeuge vernommen, der für den Thüringer Verfassungsschutz als V-Mann aktiv war. Er hatte geschildert, wie die Neonazi-Szene Tschäpe und die anderen beiden Mitglieder des NSU unterstützt hatte. Der Terrorgruppe werden Anschläge mit insgesamt 10 Toten zugerechnet.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Entscheidung von Beate Tschäpe, sich von ihren Anwälten zu trennen, wird auch im Netz diskutiert. Allerdings vor allem unter der Gürtellinie. Einige bleiben aber trotzdem halbwegs sachlich. So zum Beispiel Markus Fehrer bei Facebook. Hier beklagen einige, dass dieser Prozess Millionen verschlingen würde und dass sie das nicht richtig finden würden. Klasse, lassen wir das prozessieren und sperren alle einfach weg. Diese platten Stammtischparolen widern mich an. Auch Tschäpe hat das Recht auf einen fairen Prozess. Das steht nicht zur Debatte und es ist völlig irrelevant, ob eine mögliche Wahrheitsfindung mit einem Prozesstag oder mit 200 zu bewerkstelligen ist. Razzi meint dagegen: Was haben denn diese drei Pflichtverteidiger den Steuerzahler bisher gekostet? Ich vermute da eh eine Strategie der Verteidigung dahinter. Hoffentlich fällt der Richter nicht darauf herein. Andreas Krömer sieht es so. Dreister juristischer Winkelzug. Hoffentlich lehnen die Richter das Spielchen ab und der Prozess geht weiter. Frank Martin stellt eine rhetorische Frage. Wieso dauert der Prozess eigentlich so lange, nachdem das Vorurteil längst gesprochen wurde? Und Schmorell kommentiert: Die gegenteilige Strategie wäre erfolgreicher gewesen. Bedeutender Strafnachlass durch lückenlose und umfangreiche Aussage und Mitarbeit zur Aufklärung des Dunstkreises. Man muss den Verteidigern insgesamt eine bodenlose Naivität konstatieren.
Was sonst noch wichtig war?
Im Nahen Osten mehren sich die Hoffnungen auf eine neue Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. In Kairo laufen dazu Verhandlungen, allerdings gibt es widersprüchliche Meldungen über deren Verlauf. Zunächst hatte es geheißen, dass ab morgen früh eine umfangreiche Waffenruhe für den Gazastreifen gelten soll. Allerdings dementierte die Hamas später einen Durchbruch bei den Gesprächen. Heute Nachmittag war eine befristete Waffenruhe von 5 Stunden ausgelaufen, allerdings war auch diese vereinzelt gebrochen worden. Direkt nach Ablauf der Frist waren in Israel wieder Raketen aus Gaza eingeschlagen.
Die Außenpolitik der USA ist aggressiv und meiner Ansicht nach sehr unprofessionell. Sanktionen haben in der Regel einen Bumerang-Effekt. Sie treiben die russisch-amerikanischen Beziehungen in eine Sackgasse. Ich bin überzeugt davon, dass das den langfristigen strategischen Interessen Amerikas schadet.
Sagt der russische Präsident Wladimir Putin. Die USA und die EU haben im Ukraine-Konflikt fast zeitgleich neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen russische Rüstungs-, Finanz- und Energieunternehmen. Die russische Regierung nannte die neuen Sanktionen primitiv. Das Außenministerium teilte mit, dass die Strafmaßnahmen ein Beleg dafür seien, dass sich die Ereignisse nicht nach dem Willen Washingtons entwickeln würden. Die USA wollten Russland die Schuld am Bürgerkrieg in der Ukraine geben, der seine Ursache aber eigentlich in einer innerukrainischen Krise habe. Die Ukraine dagegen begrüßte die neuen Sanktionen. Präsident Petro Poroschenko sagte, dass die EU damit ihre Solidarität mit der Ukraine bekunde. Im Osten der Ukraine soll heute ein Kampfflugzeug der ukrainischen Armee von der russischen Luftwaffe abgeschossen worden sein. Das behauptet das ukrainische Militär. Demzufolge soll der Flieger über eigenem Staatsgebiet von einer Rakete getroffen worden sein. Der Pilot konnte sich aber mit dem Schleudersitz retten. Deutschland muss die Unterbringung von Abschiebehäftlingen verbessern. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Laut Urteil müssen Menschen, die auf ihre Abschiebung warten, grundsätzlich in speziellen Einrichtungen einquartiert werden. Dort sollen sie weniger scharfen Regeln unterliegen als in gewöhnlichen Haftanstalten. Bislang hatten die meisten deutschen Bundesländer dafür keine eigenen Zentren. Die Luxemburger Richter fordern, dass die Häftlinge in einem solchen Fall in ein anderes Bundesland gebracht werden. Flüchtlingshilfsorganisationen haben das Urteil grundsätzlich begrüßt. Ein Vorstandsmitglied der Diakonie sprach von einem Meilenstein im Umgang mit ausreisepflichtigen Menschen. Die Organisation Pro Asyl und der Jesuitenflüchtlingsdienst fordern außerdem, dass jetzt erstmal sämtliche Abschiebehäftlinge sofort aus Strafhaftanstalten entlassen werden müssten. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage gegen den früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati erhoben. Eine Sprecherin des Landgerichts Verden sagte, dass die Klage am Vormittag eingegangen ist. Jetzt muss das Gericht darüber entscheiden, ob die Klage zugelassen und es damit zum Prozess kommen wird. Edati wird der Besitz von kinderpornografischem Material vorgeworfen. Die Ermittler hatten dazu bei Durchsuchungen Beweismaterial sichergestellt. Einzelheiten hat Katrin Rickert.
Die Anklage jetzt basiert offenbar auch nicht auf diesen Aufnahmen, sondern auf Links zu kinderpornografischen Internetseiten. Diese sollen die Ermittler in einer Sicherungskopie eines Laptops von Edati gefunden haben. Der SPD-Politiker hatte seinen Bundestagscomputer im Februar als gestohlen gemeldet. Dem Landeskriminalamt ist es offenbar gelungen, die Verbindungsdaten vom Bundestagsserver auszuwerten und dem Laptop von Edati zuzuordnen. Demnach soll er mehrmals kinderpornografische Seiten aufgerufen haben.
Edati selbst hat zu den neuen Erkenntnissen noch keine Stellung abgegeben. Er wirft der Staatsanwaltschaft Hannover vor, bei den Ermittlungen seine Immunität als Bundestagsabgeordneter missachtet zu haben. Der SPD-Politiker hatte sein Bundestagsmandat im Februar niedergelegt, als der Fall bekannt wurde.
Was noch wichtig wird.
Nelson Mandela war überzeugt, nicht Hass und Vergeltung machen die Welt besser, sondern Versöhnung und friedlicher Wandel. Und das hat er gelebt.
Das war Bundeskanzlerin Angela Merkel über den ehemaligen südafrikanischen Präsidenten und Freiheitskämpfer Nelson Mandela. Morgen am 18. Juli ist internationaler Nelson-Mandela-Tag. Das erste Mal ohne Mandela selbst. Menschen in aller Welt sind dazu aufgerufen, 67 Minuten einer gemeinnützigen Arbeit zu widmen, Müll zu sammeln, Kindern vorzulesen oder in einem Altenheim zu helfen und so an die Arbeit von Nelson Mandela zu erinnern. Die Zahl 67 symbolisiert dabei die Jahre, die Mandela in Südafrika für Freiheit und Demokratie, aber auch für Versöhnung gekämpft hat. Mandela, der im Dezember im Alter von 95 Jahren gestorben war, hatte immer einen Gedenktag zu seinen Ehren abgelehnt und sich stattdessen einen Tag der Aktion gewünscht. An seinem 90. Geburtstag sagte er in London:
Let us remind ourselves that our work is far from complete.
Lasst uns daran erinnern, dass unsere Arbeit noch längst nicht beendet ist. Wo es Armut und Krankheit gibt, vor allem AIDS, wo Menschen unterdrückt werden, dort liegt noch viel Arbeit vor uns. Unsere Arbeit ist für die Freiheit, für alle. Vor 5 Jahren hatte die UNO-Vollversammlung dann den 18. Juli zum internationalen Nelson-Mandela-Tag erklärt. In Südafrika ist der Mandela-Tag diesmal in viele Aktivitäten und Feierlichkeiten eingebunden. Diese laufen teils schon seit April und bis in den August hinein sind weitere Feierlichkeiten geplant.
Und sonst in der Welt?
In Kalifornien dürfen bis auf Weiteres keine Menschen mehr hingerichtet werden. Und zwar unter anderem, weil zu wenig Menschen hingerichtet wurden. Ein US-Bundesgericht hat die bisher ausgesetzte Todesstrafe in dem Staat für verfassungswidrig erklärt. Richter Cormac Carney sagte in seinem Urteil, in den letzten 35 Jahren seien von von 900 Todesurteilen gerade mal 13 vollstreckt worden. Bei einer so niedrigen Quote sei die Strafe willkürlich. Außerdem dauere es vom Urteil bis zur eigentlichen Hinrichtung viel zu lange, sodass nicht mehr von Vergeltung oder Abschreckung geredet werden könne. Geklagt hatte ein Mann, dessen Hinrichtung wegen Mordes und Vergewaltigung 1995 mehrfach verschoben worden war. Australien hat seine Klimasteuer wieder abgeschafft. Der konservative Premierminister Tony Abbott hat damit ein zentrales Wahlversprechen für Unternehmen eingelöst. Umweltschützer und Opposition haben die Entscheidung des Senats heftig kritisiert. Sie sprachen von einem Rückschritt, während sich andere Länder um mehr Klimaschutz bemühten. Australien gehört wegen seiner Kohleindustrie zu den größten CO2-Produzenten weltweit. Hilfsorganisationen beobachten in Jordanien einen Anstieg von Früh- und Zwangsehen unter syrischen Flüchtlingen. UNICEF und Save the Children berichten, dass mittlerweile jede dritte Frau bei der Heirat jünger als 18 Jahre ist. Vor dem Bürgerkrieg sei das nur etwa bei jeder zehnten so gewesen. In vielen Fällen handle es sich um Zwangsehen mit deutlich älteren Männern. Beide Organisationen sehen als Gründe die Armut der Flüchtlinge und die Suche nach Schutz für die Töchter an.
Wissensnachrichten.
Der ZDF-Showchef Oliver Fuchs tritt nach Manipulationen bei der Sendung Deutschlands Beste zurück. Hanna Immich aus den Wissensnachrichten ist jetzt bei mir. Hanna, das ging ja wohl nach hinten los, oder?
Ja, kann man so sagen. Die Sendung ist ihm scheinbar zum Verhängnis geworden. Laut ZDF hat der Intendant das Rücktrittsangebot von Oliver Fuchs angenommen und ihn mit sofortiger Wirkung freigestellt. Auch eine Teamleiterin und eine Redakteurin wurden laut ZDF abgemahnt.
Jetzt sag uns doch noch mal ganz kurz, worum ging es noch mal genau bei den Manipulationen?
Also in der Show Deutschlands Beste wurden ja die angeblich beliebtesten 50 Frauen und Männer des Landes präsentiert. Und die Ergebnisse sollten eigentlich aus Umfragen stammen. Die Redaktion hat nach Angaben des ZDF aber die Listen manipuliert. Und in die Sendung eingeladene Gäste sollen im Ranking nach oben gestuft worden sein.
Vom ZDF geht's direkt ins Tierreich. Willi bei Biene Maja hat's vorgemacht.
Ja.
Nicht alle Bienen arbeiten nur, sie schlafen auch
genau,
mal. Ne?
Gemütlich.
Und je nach Job sogar unterschiedlich. Das hat man jetzt rausgefunden. Was heißt das denn je nach Job bei den Bienen, Hanna?
Wie sie schlafen, hängt bei ihnen offenbar tatsächlich davon ab, was sie arbeiten. Das haben Wissenschaftler der Universität Würzburg herausgefunden. Sie haben das Schlafverhalten von 100 Honigbienen untersucht. Und die jungen Bienen arbeiten anfangs noch im Inneren des Bienenstocks, reinigen die Waben oder füttern die Brut. Und weil dort immer sehr viel los ist, suchen sie sich zum Schlafen meist eine leerstehende Zelle, wo sie ihre Ruhe haben. Und die jungen Bienen schlafen auch noch sehr lange und auch tagsüber. Wenn sie älter werden und in den Außendienst sozusagen wechseln, also zum Beispiel Nahrung sammeln, entwickeln sie dagegen einen richtigen Schlafrhythmus, schlafen also eher nur nachts, dafür aber auch länger durch.
Und wissen die Forscher auch, warum sich das ändert?
Zumindest haben sie eine Vermutung. Die Sammlerinnen, die draußen unterwegs sind, um Pollen und Nektar zu sammeln, müssen sich ja mehr Informationen merken als die Bienen, die im Stock arbeiten. Es könnte also sein, dass der durchgehende Schlaf ihnen hilft, diese Infos im Gedächtnis festzuschreiben. Aber genau wissen die Forscher das noch nicht.
Und gibt es auch Parallelen zu uns Menschen?
Ja, zum Beispiel haben die Forscher festgestellt, dass Schlafentzug auch bei Bienen dazu führen kann, dass sich die Lern- und Kommunikationsfähigkeit verringert. Welche biologische Funktion der Schlaf bei Bienen hat, daran rätseln die Wissenschaftler aber noch.
Und dann sind US-Forscher einen Schritt weitergekommen bei der Entwicklung eines biologischen Herzschrittmachers. Was ist das denn bitte?
Also das ist der Versuch, elektrische Herzschrittmacher durch biologische Alternativen zu ersetzen. Da wird auch schon lange dran geforscht mit unterschiedlichen Methoden. Und den Forschern ist jetzt bei Schweinen gelungen, normale Herzmuskelzellen in sogenannte Taktgeberzellen umzuwandeln, die einen regelmäßigen Herzschlag vorgeben. Der wird normalerweise vom sogenannten Sinusknoten bestimmt. Ist der aber gestört, gerät das Herz aus dem Rhythmus. Für die Studie haben die Wissenschaftler bei Schweinen diesen Sinusknoten zerstört und dann haben sie ihnen Viren gespritzt, die ein bestimmtes Gen transportieren, was so in den rechten Vorhof im Herz der Schweine gelangte. Ergebnis: Innerhalb von 2 Tagen schlug das Herz der behandelten Tiere schneller und sie waren auch deutlich aktiver als die Kontrollgruppe. Und dieser Effekt hielt auch über die 14-tägige Versuchsdauer an. Weil das Herz von Schweinen dem von uns Menschen sehr ähnlich ist, gehen die Forscher davon aus, dass schon in 3 Jahren auch klinische Studien am Menschen durchgeführt werden können. Sind die erfolgreich, könnten elektrische Herzschrittmacher irgendwann vielleicht tatsächlich überflüssig werden.
Vielen Dank, Hanna Immich.
Gerne.
Wetter.
Über so einen Tag kann sich Deutschland freuen. Es ist warm und die Sonne scheint noch mit ein paar Wolken am Himmel. Nur im Osten kann es Schauer und Gewitter geben. Nachts trocken und meistens klar bei 10 bis 18 Grad. Morgen wieder Sommer, am Oberrhein bis 34 Grad, sonst um die 28. Und dann folgt ein sonniges und warmes Wochenende. Das war das Update. Ich bin Jakob Müller. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. und als Podcast auf deradiowissen.de.